Guten Morgen miteinander. Ja, wer glaubt denn, dass das Gott gut ist? Es ist wirklich so. Ist er dann gut, wenn es stürmt auch? Dann verstehen wir ihn vielleicht nicht immer. Aber er ist gut und er bleibt gut. Letzten Freitag wurde in der Gemeinde, wo wir schon jahrelang dienen, wieder ein Gottesdienst ausgestrahlt. In Turin ein Gottesdienst ausgestrahlt, respektive eine hochqualitative Musiksendung mit Zeugnissen von Christen. Ist das nicht sensationell? Und das geschieht nun jeden Monat. Und das bei all diesen Schwierigkeiten, die wir hatten. Und viele haben aufgegeben, aber manche haben durchgekämpft, gebetet, gehofft. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es ist so. Wow, ihr könnt das sehen auf Canale 7. Wow, ist sensationell. Gott ist ein guter Gott. Und wenn du mal in einem Tal bist, verzweifle nicht. Denn Gott hat eine Lösung. Gott hat einen Weg. Yes. Er ist ein Gott für den Alltag. Und das sind ja die Themen, die wir jetzt beschäftigen, oder? Wir haben über unsere Gefühle gesprochen. Begegnen wir fast jeden Tag, oder? Unsere Gedanken, wir haben uns überlegt, ja, was sagt die Bibel über, wie wir mit der Zeit umgehen und so weiter. Und heute haben wir ein sensationelles Thema, nur das habt ihr noch nicht gemerkt. Verwalterschaft, Umgang mit Geld, Arbeit und Besitz. Und ich sage euch, das braucht Mut, um so eine Botschaft zu bringen, oder? Ich erkläre euch, wieso. Und wir werden sehen, dass das ein höchst spannendes Thema ist. Ein Thema, über das man eigentlich ein Seminar machen sollte. Und ich denke, wir sollten uns diesen Themen mal annehmen. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten wird in den Kirchen hierzulande leider oft nur wenig über das Thema gelehrt oder ausgetauscht. Stimmt das? Wie viele Predigten hast du darüber schon gehört? Sind es viele? Sind es sehr viele? Ich denke, für die meisten sind es wenige. Ich meine, das geschieht deswegen oder nicht nur deswegen, weil wir immer wieder von Berichten geschockt werden, wie in Kirchen Finanzskandale geschehen. Es ist wirklich so. Manchmal ist das vielleicht so, weil Kirchenverantwortliche sich schandhaft bereichern. Und dann ist es wirklich auch eine Tatsache, dass es viele skrupellose Prediger gibt, die den Armen das Geld aus der Tasche predigen. Ist wirklich so. Aber ich glaube, es geschieht auch deswegen, weil unsere Vorfahren aus verschiedenen Gründen in der Schweiz eine Kultur geprägt haben, so nach dem Motto, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Und dennoch müssen wir uns nach dieser Einführung überlegen. Wir müssen uns ernsthaft hinterfragen, lassen wir unser Leben von einer Gesellschaft oder von einer Kirchenkultur bestimmen oder aber vom Wort Gottes. Wisst ihr, wieso ich das sage? Weil sich in der Bibel über 2350 Sätze auf den Umgang mit Geld und Besitz beziehen. Ihr habt recht gehört. Wow! Und man hört keine Predigt drüber. Somit diskutiert die Bibel dieses Thema mit Abstand, mit großem Abstand viel ausführlicher als viele geistliche Themen, die uns sehr wichtig erscheinen. Das ist so. Es mag euch vielleicht verblüffen, aber Jesus hat zum Beispiel viel öfters über Geld gesprochen als über Himmel und Hölle. Nur zum Sagen, dieses Thema ist auch in der Kirche legitimiert, absolut legitimiert. Und ich meine, dass wir uns als Verkündiger schuldig machen, wenn wir nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkünden. Und da ist dieses Thema mit einbezogen. Da ist dieses Thema mit einbezogen. Wieso? Weil Gott viele Segnungen für dein Leben verheißen hast. Und wenn du diese göttlichen Gesetzmäßigkeiten nicht verstehst, könnte es sein, dass du sie verpasst. Und deswegen ist das ein hochgeistliches Thema. Es ist ein geistliches Thema. Schaut euch mal Jesus an, was er gesagt hat. In Lukas 16,11, gute Nachricht. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld, eine spannende Übersetzung, oder? Nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Wow. Unglaublich. Also die Bibel ist spannend. Und dieses Thema ist deswegen wichtig, weil unser Umgang mit Geld, Arbeit und Besitz erstens einen ganz großen Einfluss auf unser Leben und auf unser Verhältnis zu Gott hat. Wenn wir unser Geld und unseren Besitz nach biblischen Prinzipien verwalten, dann wird Gott uns segnen. Ich lasse all diese Bibelstellen mal aus hier. Als zweites ist dieses Thema wichtig, weil Jesus uns aufzeigt, und das ist ganz wichtig, dass unser Herz gespalten sein kann zwischen Gott und unserem Besitz. Die Bibel spricht so oft von Geld, weil es im Kampf um die Herrschaft über unser Herz unser größter Rivale ist. Matthäus 6,24, da sagt Jesus, unser Meister, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Was ist Mammon? Das ist das aramäische Wort für Geld und Besitz. Mit anderen Worten, ist unser Umgang mit Geld so wie eine Art Thermometer, wie es auch um unser geistiges Leben steht. Das ist ganz spannend. Als drittes ist dieses Thema wichtig, weil Geld und Besitz in unserem täglichen Leben eine sehr große Rolle spielt, oder? Wir verbringen jede Woche Stunden damit, unser Lebensunterhalt zu verdienen, Geld auszugeben, finanzielle Entscheidungen zu treffen und Besitz und Geld zu verwalten. Wir schauen jetzt in die Bibel. Als erstes zeigt uns Gottes Wort, dass Gott die Prinzipien und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Geld und Besitz ganz klar geregelt hat. Auf der einen Seite beschreibt sie einmal Gottes Versprechen und Verpflichtungen seinen Kindern gegenüber in der Versorgung. Das ist großartig. Gott hat versprochen und sich verpflichtet, seine Kinder treu zu versorgen. Wow. Und er ist ein guter Papa. Und er meint es gut mit dir. Und sein Style ist überfließend. Er füllt mir meinen Becher bis zum Überfließen. Oh yes. Bevor wir das kurz in der Bibel anschauen, müssen wir aber zuerst noch die rechtmäßigen Besitzverhältnisse, die auf der Erde herrschen, klären. Das ist wichtig, oder? Wir sprechen so oft von unserem Geld, von unserem Haus, von meinem Bankkonto. Und es gibt Pastoren, die sprechen sogar von ihrer Kirche. Das ist der Gipfel, oder? Die Bibel sagt uns aber unmissverständlich, dass Gott der rechtmäßige Eigentümer von allem ist. Habt ihr das gewusst? 5. Mose 10,14. Siehe den Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn. Psalm 50,10, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen, so schön. Haggai 2,8 sagt sogar noch, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Das muss exegetisch richtig ausgelegt werden. Aber wir sehen das. Gott ist der Schöpfer aller Himmel, oder? Von allen Dingen und daher rechtmäßiger Besitzer von all seinem Erschaffenen. Stimmt das? Wenn wir also später miteinander betrachten, dass es gewisse biblische Prinzipien gibt, wieso wir Gott gewisse Dinge geben sollen, dann ist es nicht deswegen, weil Gott sonst verlumpen würde oder verarmen würde, dass wir ihm gewisse Dinge geben sollen, hat etwas zu tun mit uns, mit unserem Herzen. Denn durch dieses Thema können wir viel erleben, lernen, begreifen und erfahren. Und weil Gott alles gehört, stellt sich für uns erstmals die Frage, ob wir Gott als Eigentümer aller Dinge anerkennen oder nicht. Jesus sagte in Lukas 14,33, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Wer Jesus mit allem nachfolgen will, muss also bereit sein, haben wir gelesen, alle Rechte aufzugeben und ihm zu übertragen. Das sind zum Beispiel die Rechte auf unsere Familie, auf unsere Beziehungen, auf unsere Talente, auf die Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat, auf die Gefühle, auf die materiellen Güter. Wenn wir Gott als Eigentümer anerkennen, merken wir, dass jede einzelne Geldausgabe eine geistliche Dimension bekommt. Und dann wird die konkrete Frage, Herr, was soll ich mit deinem Geld tun, oder? Verstehen wir das? Wir stellen also fest, dass Gott der souveräne Herr und Eigentümer von allem ist. Die Bibel zeigt uns aber auch, dass er sich als guter himmlischer Vater verpflichtet hat, seine Kinder zu versorgen mit all dem, was sie brauchen. Und wenn ich meine Kinder segnen kann, dann habe ich Freude, oder? Wow. Wir kennen diese Worte von Jesus aus Matthäus 6,25. Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ja, Halleluja. Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Eine interessante Frage. Warum dann? Macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Felde an und lernet von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzubemühen. Sünderet sogar noch dabei, oder? Und ohne zu spinnen und zu weben. Und sie haben kein Magengeschwür vom Stress. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß. Er weiß, dass ihr das alles braucht. Und darum hat er schon vorgesorgt. Sorget euch zuerst darum, heißt dann im 33. Vers, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Das ist ein Schlüsselvers für unser Leben. Ein bisschen Demonstration aus der Bibel. Gott hat sein Volk in der Wüste, 3 bis 5 Millionen, ich denke eher, es waren mehr, 40 Jahre lang in der Wüste versorgt mit Wasser, mit Manna, mit Wachteln. Das war ein ziemlich großer Haufen, sage ich euch, oder? Da gab es keinen Aldi-Supermarkt in der Wüste, da gab es gar nichts. Ich habe einmal berechnet, dass wenn jeder dieser 3 Millionen Personen jeden Tag auch nur ein Krug Manna bekommen hat, wie wir in der Bibel lesen, 2 Liter Wasser, da verdurstest du fast in der Wüste. Ich bin knausrig, Gott nicht, oder? Und 1/10 Krug Wachteln, wenn jeder nur so wenig bekommen hätte, das hätte volumenmäßig jeden Tag 12.600 Kubikmeter Nahrungsmittel ausgemacht. Ganz einfach zu berechnen. Um 12.600 Kubikmeter Nahrungsmittel rein volumenmäßig transportieren zu können, wären zum Beispiel, der Guido ist da von der Bahn, oder? 208 2-Achsen-Eisenbahnwagen der SBB nötig gewesen. Die sind immerhin 9 Meter lang, gell, Guido? Wow. Noch klarer, vor dem Sabbat, wäre der Versorgungszug 3,7 Kilometer lang gewesen. Jeden Tag hat Gott sein Volk versorgt, weil er ein guter Papa ist. Und uns gefällt die Wüste nicht. Uns gefallen die Stürme nicht. Aber Gott ist treu, gerade dann, wenn es in deinem Leben stürmt. Amen. Wonderful Jesus. Ob Gottes Volk nun Wasser brauchte, Nahrung, Gesundheit, Gott erwies sich während 40 Jahren immer wieder aus der El Shaddai, aus der Gott, der mehr als genug ist. Wow. Und das wissen wir. Und dann fehlen uns 50 Franken zum Bezahlen einer Rechnung und wir haben schon Panik, oder? Hey, unser Papa im Himmel sagt, Kind, relax. Philipper 4, 19 sagt, könnte ich noch ein Glas Wasser haben vielleicht? Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen. Was wird er? Allen euren Mangel ausfüllen. Das kennen wir, oder? Habt ihr auch schon weitergelesen? Wie geht der Vers weiter? Es heißt nicht, er wird euren Mangel ausfüllen, entsprechend eurer Not, sondern nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Dein Papa ist steinreich, wenn du es noch nicht gemerkt hast. Wow! Und nicht entsprechend deinen Bedürfnissen oder deiner Not, sondern entsprechend seinem Reichtum möchte er dich segnen. Wow! Er hat einen Bund mit dir gemacht in Jesus. Und wenn du untreu bist, bleibt er dennoch treu. Wow, über diesen Gott könnte ich begeistert werden. Wow. Nun ist die Frage, welche Aufgaben Gott uns im Umgang mit Geld und Besitz delegiert und übertragen hat, die wir treu erfüllen sollten, wenn wir mal gesehen haben, was sein Anteil ist, oder? Spannend. Eine dieser Aufgaben ist einmal, dass wir alles daran setzen, ausgewogene Arbeits- und Ruhegewohnheiten anzustreben. In 50 Jahren arbeitet ein Mensch circa, was denkt ihr? 100.000 Stunden. Einige ein bisschen mehr und einige ein bisschen weniger. Danke vielmals. So lieb. Wenn wir in unserer Arbeit Befriedigung finden und von Gott gesegnet sein wollen, dann müssen wir verstehen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Gott hat uns Gaben gegeben, Fähigkeiten gegeben zum Arbeiten und er möchte, dass wir Erfolg haben. Glaubst du das? Ich habe Freude, wenn es meinen Kindern gut geht. Und ich freue mich. Denke, der Sohn, der verdient schon mehr als ich. Super! Hey, ist doch genial. Aber es scheint, dass Gott oder für Gott die Arbeit wichtig ist, denn wir lesen schon in 2. Mose 34, 6 Tage sollst du arbeiten. Sonst hätte er das nicht geschrieben, oder? Paulus sagt ganz unverblümt in 2. Thessaloniker 13, wenn jemand nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Okay. Wir wissen, dass hier Paulus nicht Menschen anspricht, die aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig sind oder wegen wirtschaftlichen Situationen trotz Bemühungen keine Arbeit finden. Ganz sicher nicht. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns auch erfreuen an der Arbeit, dass wir da unsere Talente einsetzen dürfen. Oh, über Paulus könnte man jetzt viel reden noch. Der war ein bisschen schon auch ein Workaholic, das ist so. Aber wie wir das schon beim Thema im richtigen Umgang mit der Zeit besprochen haben, zeigt sich ein reifes geistliches Leben im Sinne der Bibel an einem ausgeglichenen Leben. Die Jünger hatten manchmal Stress. Manchmal hatten die nicht mehr mal Zeit zum Essen. Mamma mia. Das geschieht manchmal in Italien auch so da mit diesem ganzen Ding, oder? Aber dann hat Jesus die Jünger auch von Zeit zu Zeit weggenommen an einen ruhigen Ort. Ausgeglichenheit, das ist ganz wichtig. Also, wichtig ist natürlich dann auch noch unsere innere Einstellung zur Arbeit und die hat Paulus in Kolosser 3, 23 so wunderbar definiert. worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und die Leute merken es. Ob du an der Kasse deine Dinge tippst, die die Leute dir bringen, ob du einen Frust hast oder ob du für Jesus tippst, oder? Wow! Wow! Also, ausgewogene Arbeits- und Ruhegewohnheiten, das kennen wir, oder? Eine weitere Aufgabe, die Gott uns übertragen hat, ist es, anzustreben, ein guter Verwalter zu sein von all den Dingen, die er uns anvertraut hat. Das ist ein spannendes Thema. Das wäre auch schon wieder fast ein Seminar wert, oder? So sollen wir zum Beispiel unsere Zeit, unser Geld, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Talente und so weiter gut verwalten. Hey, Gott hat uns viel anvertraut. Manchmal denken wir, wir haben nichts, wir sind nichts. Mama mia, Zeit, Geld, Beziehungen, was für ein Reichtum, oder? Das griechische Wort für Verwalter, Oikonomos, kann man auch mit Vermögensverwalter, Hausmeister oder Treuhänder übersetzt werden. Und das ist ganz interessant nun. Im biblischen Sinne ist der Verwalter nach dem Hausherrn die oberste Instanz. Was für eine gewaltige Berufung hast du bekommen von Gott, oder? Dieser biblische Verwalter ist allein verantwortlich für die Güter und die Geschäfte seines Herrn. Und wiederum ist es Paulus, der das beschreibt in 1. Korinther 4,2. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig oder treu sind. Jesus hat darüber eben auch gesprochen, das Talent von den anvertrauten Talenten, Matthäus 25. Und da wissen wir, es ist völlig Schnuppe, wie viel Gott dir anvertraut hat. Völlig egal, ob es viel ist oder wenig. Wichtig ist, dass wir treu sind mit dem, was wir haben. Und wenn er dir eine Kartoffel schenkt und du treu die verwaltest, dann wirst du gesegnet, ich sag's dir. Freu dich, wenn du nicht die ganzen Lasten hast der Staatsmänner oder so, oder? Wow, es geht um uns. Und auch die Spekulationen, was ich mit den Talenten oder der Million meines Nachbars machen würde, ist so unwichtig. Wichtig ist, was ich mit den 50 Stutz mache, die ich in der Tasche habe, oder? Ich hoffe, dass ich sie nicht gestohlen habe. Ist klar. Es ehrt Gott, wenn wir mit allem Geld und allen anvertrauten Gütern zuverlässig, ehrlich, treu und verlässlich umgehen. Etwas, ein kleiner Einschub. Manche denken, dass Gott nur wichtig ist, was sie ihm spenden, oder? Oder sie denken, dass nur der zehnte Teil ihres Einkommens, den sie Gott vielleicht weihen, bedeutsam ist für ihn. Aber das Neue Testament macht uns ganz klar, dass wir auch den ganzen Rest unseres Besitzes, der uns übrig bleibt, wenn wir Gott seinen Teil gegeben haben, nicht nach rein menschlichen Gesichtspunkten verwalten sollen, sondern genauso, wie wir es im Wort Gottes finden, da gibt es viele Prinzipien. Halten wir nochmals vor Augen, jede Entscheidung im Blick auf die Finanzen hat eine geistliche Dimension. Und nicht selten braucht Gott unser Geld und unseren Besitz, um unseren Charakter zu läutern und reifen zu lassen. Ich sage etwas Interessantes. Das Geld formt den Menschen. Egal, ob wir es ausgeben, ob wir es einnehmen oder ob wir es spenden, es macht etwas mit uns. Je nachdem, wie wir es einsetzen, kann es zum Segen oder zum Fluch werden. Entweder ist der Mensch Herr seines Geldes, oder aber das Geld wird zu seinem Herrn und Meister. Das ist so. Und ich sage nochmals etwas. Geld hat etwas ganz Fieses und Verräterisches an sich, weil es unser Herz offenbart. Denn wir geben unser Geld in der Regel für die Dinge aus, die uns wichtig erscheinen. Ist schon noch krass, hä? Wow, heute haben wir ein spannendes Thema, finde ich. Wenn wir unser Geld immer wieder unweise einsetzen oder verschwenden, kann es sein, das glaube ich, dass Gott irgendeinmal die Verantwortung dir darüber entzieht. Es ist aber noch viel tragischer, wenn wir unsere anvertrauten Talente, Finanzen, Gaben, unseren Besitz nur ansparen und nichts damit unternehmen. Das ist viel schlimmer. Wir sollen damit, sagt Jesus, viel mehr arbeiten. Wuchern, oder? Für das Reich Gottes, dass sie sich vermehren. Die Talente sollen sich vermehren. Und wenn du eben nur eine Kartoffel hast, Halleluja. Wir sollen also anstreben, ein guter Verwalter zu sein von allen Dingen, die Gott uns anvertraut hat. Ist okay? So, eine weitere Aufgabe, die Gott uns übertragen hat, ist, dass wir unser Hab und Gut, unser Besitz, unser Geld so einsetzen, dass das Reich Gottes dadurch gefördert wird. Himmel und Erde werden vergehen, Mama Mia. Deswegen macht es mir nicht so, wenn ich einen Kratz habe auf meinem Auto, oder? Nehme ich nicht mit in den Himmel. Wow. Aber das Reich Gottes ist ewig. Und es soll gefördert werden. Am Anfang meines Glaubenslebens, ich weiß, ich war 17 Jahre, da saß ich unter der Predigt eines alten, weisen Mannes in der hintersten Reihe. Und der hatte so etwas Cleveres gesagt. Er hat gesagt, der Christ muss sich in der Regel zweimal bekehren. Das erste Mal zu Jesus und das zweite Mal mit seinem Portemonnaie. Unser Problem ist oft, dass wir eben gar nicht wissen, was so genau die Bibel sagt zu diesem Thema des Gebens und so weiter. Oder eben, dass wir es nicht umsetzen. Und zuallererst, wir müssen verstehen, dass es Gott wichtiger ist, was für eine Haltung wir haben beim Geben, als die Höhe des Betrags, oder? Lukas 21, diese Demonstration mit dieser Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen in den Opferkasten geworfen hat, hat nicht mal richtig geklingt, die waren so klein. Und Jesus sagte, die hat mehr gegeben als die Reichen. Sie hat ihr Herz da dran gegeben. Gott beurteilt unser Handeln immer aufgrund unserer Haltungen. Und was für eine Haltung? Herr Gott. Ihm geben. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Übersetzt, he couldn't have given more. Amen. Er hätte nicht mehr geben können. Wow. Und je ähnlicher wir Jesus werden und Gott, wow, desto mehr wird unser Leben von ihm zeugen, oder? Paulus sagt in 1. Korinther 13, dass der Geber keinen Nutzen hat von seinen Gaben, wenn er es aus der falschen Haltung heraus tut. Das ist krass, oder? 1. Korinther 13, Vers 3, wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Alles für Pfuchs. Mama mia. Jesus hat die Pharisäer gescholten, weil sie gegeben haben, übertreu gegeben haben. Die haben von allem den Zehnten Gott geschenkt, oder? Abgewogen mit der Waage fast, oder? Treu auf den letzten Punkt. Aber das Herz meilenweit davon entfernt. Und Jesus hat sie deswegen nicht gerühmt. Damit unsere Gabe einen Wert bekommt, muss sie aus einem liebenden Herzen kommen. Und so ist die Grundlage für das Geben, sollte tiefe Dankbarkeit sein, das Wissen sein, dass wir unsere Gabe letztlich auch Gott bringen, der in seiner Liebe wieder andere Menschen, Bedürftige auch, segnen möchte. Und wenn wir unsere Gabe immer auch aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott, der uns als Schöpfer treu versorgt, weihen, wird unsere Gabe, unsere Spende, wie auch zu einem Akt der Anbetung. Das glaube ich wirklich. Spannend ist, was Paulus sagt in 2. Korinther 9, im 7. Vers. Dort heißt es, dass wir fröhlich geben sollen. Denn Gott hat einen fröhlichen Geber im Jahr. Da haben wir kulturelles Problem, oder? In Afrika wird beim Opfer getanzt, oder? Da kommen die Leute nach vorne und dann siehst du diese Videos von der Schweizer Delegation, die im Gottesdienst sind und die dann so nach vorne gehen und die nicht angesteckt sind von dieser Freude. Wow, ich darf Gott was weihen. Mensch, können wir da viel lernen, oder? Paulus hat das Opfer der Gemeinde in Mazedonien in 2. Korinther 8 mit folgenden Worten beschrieben. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, gibt's ja gar nicht, oder? Dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Ich habe Not zur Veränderung. Amen. Der Schlüssel, um Freude geben zu können, liegt darin, dass wir unser Leben unserem himmlischen Papa vertrauensvoll unterordnen. Im Wissen, er möchte mich großzügig segnen. Der passt schon auf, dass ich die Hosen nicht verliere, oder? Yes. Jetzt wird es wirklich spannend. Dass eine Spende dem Empfänger zum Segen wird, ist offensichtlich, oder? Jetzt sage ich euch etwas, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Die Bibel sagt uns, dass im Wirtschaftssystem des Reiches Gottes der Segen für den Geber, der in der richtigen Haltung gibt, noch größer sein kann als für den Empfänger. Wenn wir uns bewusst werden, dass wir jede Spende letztlich Jesus geben, dann wird unser Herz näher zum Herzen Gottes finden. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, 21, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Geben aus der rechten Herzenshaltung heraus bringt uns Gott näher und verändert uns auch unseren egoistischen Charakter. Jesus war sowas von selbstlos, oder? Es hat jemand gesagt, mit dem Spenden will Gott nicht seine Reserven aufstocken. Er will damit Menschen seinem Sohn ähnlich machen. Amen. Ihm gehört ja schon alles, oder? Aber wir sind wie die Affen, die allem festhalten, oder? Mama mia. Beim Geben kommen aber auch die Worte aus 2. Korinther 9 zum Tragen. Denk daran, heißt im 6. Vers, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Opferbereitschaft führt also zum Segen, das lässt sich alles ein bisschen auf. Unsere Pfingstväter haben so schön gesagt, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Gott hat sich in 1. Mose 8, 21 zum Gesetz von Saat und Ernte verpflichtet. Ob wir es glauben oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Solange die Erde steht, und sie steht noch, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Wenn ich Trauben pflanze, dann ernte ich Trauben. Wenn ich viele Kartoffeln in den Boden stecke, dann werden einmal viele Kartoffeln zum Vorschein kommen. Wenn ich Ablehnung sehe, Unvergebung, das schlägt irgendwie wieder mal zurück, oder? Von der Natur lernen wir, dass die Ernte in den allermeisten Fällen viel, viel größer ist als die Saat, oder? Ein Maiskorn, das weiß der Ernst, oder? Da können Hunderte von Maiskörnern wachsen in einem einzigen Kolben. Und die können wieder multipliziert werden. Das einzige Mal, wo Gott sich nicht an das Gesetz von Saat und Ernte hält, ist dort, wo wir seine Gnade in Anspruch nehmen und aus dieser Gnade leben. Wir Menschen hätten durch die Saat unserer Sünde den Tod und die Hölle verdient. Aber wenn wir das Evangelium der Gnade für uns in Anspruch nehmen, schenkt Gott uns Vergebung und ewiges Leben. So ist unser himmlischer Papa. Aber ansonsten gilt dieses Gesetz von Saat und Ernte. Galater 6, 7 Da habe ich mal meine Ordinationsarbeit geschrieben drüber oder sowas. Irrt euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Kleine Randbemerkung. Was ist der Zusammenhang von diesen Aussagen in Galater 6? Es geht ums Geben. Wenn wir geben, dann wächst einmal unser Schatz auf Erden. Sprüche 24, einer teilt aus und wird doch reicher, ein anderer spart mehr als recht ist und wird immer ärmer. Eine segende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Wir ernten also immer das, was wir vorher gesät haben. Lukas 6, 38, gebt und es wird euch gegeben. Und wie wieder, ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Und jetzt kommt der Punkt. Irgendwann einmal, spätestens aber in der langen, 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 langen Ewigkeit, wird unsere Lebenssaat seine Früchte bringen. Ganz bestimmt. Dann wird zurückkommen in unser Leben, was wir einmal gesät haben. Und weil Jesus unser menschliches Herz kannte, fordert er uns in seinem Wort auf, dass wir hier auf Erden nicht Schätze sammeln, sondern aufpassen sollen, dass uns die Motten und der Rost das Zeugs hier nicht wegfrisst, oder? Schaut mein rotes Auto an da draußen, oder? Wenn wir Gott geben, dann zahlen wir ein auf die himmlische Bank, auf dein himmlisches Bankkonto, Amen. Und von dem, was du hast, kannst du nichts mitnehmen, oder? Ich habe im Spital einigen Menschen das Totenhemd angezogen und ich sage es euch aus Erfahrung, es hat keine Taschen da. Wir können nichts mitnehmen. Und das ist wirklich so, wow. Und deswegen sagt uns Jesus, in diesem Zusammenhang sammelt euch Schätze im Himmel. Jesus sagt, dass wir also so etwas wie ein himmlisches Bankkonto haben. Und das kann dir niemand knacken, Halleluja. Solange wir hier auf dieser Erde leben, können wir also durch unsere Geben unser himmlisches Konto auffüllen und in die Ewigkeit investieren. Finde ich doch sensationell. Wow, Tina, haben Sie die Bankkarte gestohlen in Italien, oder? Hey, dein himmlisches Konto kann dir niemand wegnehmen. Da bürgt Jesus dafür. Mögt ihr noch einen Moment? Ich hätte nochmals eine interessante Frage, hä? Die Frage wäre, ja, wie viel sollen wir nun Gott geben, oder? Möchtet ihr das auch noch hören? Nicht alle. Das mosaische Gesetz verlangt, dass die Israeliten neben den freiwilligen Gaben den zehnten Teil von Ernteertrag, also Korn, Wein, Öl und Vieh, ans Heiligtum abliefern mussten. Die haben noch bodenständig gearbeitet, die hatten nicht so kompliziertes Wesen mit Banken und so weiter. Da wurde von diesen Dingen, von diesem Zehnten, der Unterhalt der Priester einfach getragen. Und viele vertreten heute heftig die Ansicht, dass wir nun unter dem neuen Bund leben und deswegen das Gesetz nicht erfüllen müssen und somit auch nicht den Zehnten geben müssen. Gott sei Dank leben wir unter der Gnade. Amen. Da tun wir nicht drüber diskutieren. Persönlich meine ich, dass es wenig Sinn macht, in solchen Fragen in einer Dogmatik sich zu verlieren, sondern wir müssen diese Dinge angehen und versuchen, im Geiste des Evangeliums und den Prinzipien Gottes zu beantworten. Im Grundkurs gebe ich euch eine Ausführung. Hier kommt eine ganz kurze Form von meinen Überzeugungen und du darfst die deine haben. Ich sage einfach mal die meine. Offensichtlich ist, dass das Prinzip des Zehntens keineswegs in der mosaischen Gesetzgebung geboren worden ist. Keineswegs. Wir finden es hunderte von Jahren vor der Geburt von Mose und des Gesetzes. Zum ersten Mal schon im ersten Buch der Bibel und bereits schon im 14. Kapitel. Spannend. Da hat Abraham Melchisedek, den Priester Gottes, des Höchstens, ein unbekannter Typus auf Christus hin, Hebräer 7, für die es interessiert, den Zehnten gegeben. Abraham, der Vater des Glaubens, hat Melchisedek ohne Forderung, ohne Gesetz, das gab es noch nicht, freiwillig den Zehnten gegeben von allem, was er hatte, da bekommen hat in dieser Schlacht. Der damals noch unbeschnittene Vater, Abraham, also weit weg vom Gesetz, oder, realisierte, wow, dem Gott, dem ich gehöre, der ist so gut, der ist so groß, der ist so für mich, dass ich ihm aus freiwilligem Herzen einen Teil meines Habens und Lebens geben möchte, nicht geben muss. Und somit ist der Ursprung des Zehnten, liegt also weder im Gesetz, weder in der Beschneidung, sondern allein im Glauben, wofür Abraham wiederum ein Typus des Gläubigen unter dem neuen Bund ist. Mal eine ganze Kurzform. Die klassische Bibelstelle über den Zehnten. Und ich lese das, weil das noch interessante Details hat. Malachi 3,8. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Mama mia. Wenn du deinen Nachbarn beraubt, hast du ein Problem, oder? Aber wenn du Gott beraubst, Mama mia. Ja, worin haben wir dich beraubt, sagten sie. Und Gott sagte, im Zehnten und im Hebopfer. Das hier erwähnte Hebopfer ist nach der Bibel das Dankopfer, also ein Opfer, welches ein Mensch dem Herrn aus Liebe zusätzlich zum Zehnten geben wollte. Freiwillig, dass das geklärt ist. Dann geht es weiter in dieser zehnten Passage von Malachi, im Vers 9, Kapitel 3. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Und dann sagt Gott etwas Interessantes. Bringt den ganzen Zehnten in das Voraushaus oder in das Kornhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und jetzt kommt's. Du. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit auch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. Gott ist ein reicher Gott. Und er will dich so segnen, dass Menschen sehen, dass du einem guten Gott dienst. Das glaube ich einfach. Wow. Nicht, dass es manchmal auch Schwierigkeiten gibt. Paulus hat gesagt, ich verstehe mich auch aufs Armsein in gewissen Zeiten. Wow. Aber jetzt zu dieser Thematik. Anstatt lange zu dogmatisieren, ob man nun den Zehnten geben soll oder eben nicht, möchte ich euch doch mal einladen, auf das Angebot, das Gott hier schwarz auf weiß macht, einzuschlagen und ihn zu prüfen. Ja, probier's doch einfach einmal eine gewisse Zeit aus, ob dir Gott nicht die Fenster des Himmels öffnet und dir den Segen ausgießen wird bis zum Übermaß. Kauf dir einen Velohelm vorher, oder, dass du nicht erschlagen wirst vom Segen. Ich sage dir, du kannst Gott nie übertrumpfen in diesem Gesetz von Saat und Erde. Probierst, du wirst nicht schaffen. Du wirst immer zweit machen. Das belegen die Zeugnisse von tausenden Christen und viele habe ich davon gehört. Viele mit Schmunzeln, oder? Klar, man kann auch eine falsche Haltung haben und sagen, ja gut, ich gebe jetzt und dann bekomme ich das zurück, oder? Ja, das ist nicht unbedingt so die Idee, oder? Aber du kannst Gott nicht übertrumpfen in diesem Gesetz von Saat und Ernte. Wenn ich das begriffen habe, muss ich mich auch nicht mehr über diese blödsinnigen Fragen kümmern wie: Muss ich jetzt den Bruttozehnten oder den Nettozehnten von meinem Einkommen geben? Richtig kleinkariert, oder? Die Antwort übrigens ist auf der Hand. Wenn du den Bruttosegen möchtest, dann gib den Bruttozehnten. Und wenn du den Nettosegen möchtest, dann gib den Nettozehnten. Sei nicht so kompliziert, weil Gott möchte dich segnen. Halleluja. Ich bin in meiner Überzeugung immer davon ausgegangen, dass der zehnte Teil meines Einkommens mir gar nicht gehört. Dazu bin ich nur der Verwalter. Und dass ich ihn freudig und dankbar Gott weihen möchte. Und deswegen habe ich zu aller Zeit, wo ich einen Lohn bezogen habe, immer gleich den zehnten Teil per Dauerauftrag an die Gemeinde überwiesen, in der ich empfangen habe, in der ich dienen durfte. Und das hat mich befreit zu überlegen, was ich Gott sonst noch als Liebesgabe, eben als Heb- oder Dankopfer geben wollte. Wow, jetzt würde ich euch gerne erzählen von unseren Erlebnissen, die wir gemacht haben über dieses Thema, aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr. Vielleicht mal in der Hauszelle oder so, oder? Wow. Aber übrigens möchte ich noch sagen, es zeigt etwas von meinem Herzen, ob ich Gott meinen ersten oder meinen letzten Franken weihe. Das zeigt etwas von diesem Vertrauen und von meiner Liebe zu ihm. Wow. Und ich sage auch noch, Segen muss nicht immer Geld nur sein. Gesundheit kann ein Segen sein. Freunde haben kann ein Segen sein. Ein Haus zu haben kann ein Segen sein. Gunst zu haben bei den Menschen kann so ein großer Segen sein. Wow. Gott übertrifft darin sich immer wieder mit die kühnsten Vorstellungen von mir. Oder? Wichtig ist noch, dass die Bibel zum Beispiel in Malachi 13 davon spricht, dass wir unseren Zehnten ins, was sollen wir es bringen, ins Kornhaus oder in das Vorratshaus und nicht dort, wo die Bedürfnisse am größten sind. Die Bibel ist klar, oder? Mit dem Kornhaus ist hier unmissverständlich exegetisch die Lokalgemeinde gemeint, in der wir leben und dienen und wo wir unsere geistige Nahrung hernehmen. Wir sind kompliziert, wir Typen. Wir Menschen sind so kompliziert, oder? Im weltlichen Leben sind uns diese Prinzipien ganz klar, oder? Keiner von uns würde zum Beispiel heute im Restaurant zum Eidgenossen essen gehen und dann aber im McDonald's da bezahlen wollen. Das wäre absurd. Aber wir Christen sind unglaublich, was wir uns erfinden, oder? In dem das Volk Israel den Zehnten, den Leviten brachte, 4. Mose 18, 20, ehrte es Gott und brachte gleichzeitig zum Ausdruck, dass es sich der gottgegebenen Autorität und geistlichen Leiterschaft der Leviten unterordnete. Und das segnet Gott. Und das gleiche Prinzip finden wir im Neuen Testament wieder, wie der Paulus 1. Korinther 9, 11. Wenn wir euch das Geistige gesät haben, was ist es da Großes? Wenn wir von euch das Irdische ernten, wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Hey! Die biblischen Prinzipien, die geben Segen, oder, wenn wir sie bewahren, oder? Italien hat ein ganz großes Problem in ganz vielen Gemeinden. Dieses Prinzip wird weder geglaubt, noch gelehrt, noch praktiziert. Die meisten italienischen Pastoren arbeiten und so am Abend machen sie noch irgendetwas für die Gemeinde und sind völlig überfordert und die Gemeinde wächst nicht. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott hat uns einfach Prinzipien gegeben. Wow, aber die Zeit läuft uns davon. Wir könnten nun noch über viele Finanzthemen reden, wie Schulden. Die Bibel sagt, er zeigt viel über Schulden. Sparen, Erstlingsgaben. Das wäre noch mal so ein heißes Thema. Wenn du segnen möchtest, dann studier das selber mal in der Bibel. Beratung, ein wichtiges Thema. Ehrlichkeit, Erziehung, Zufriedenheit. Ja, das wäre auch noch ein super Thema. Aber wir machen jetzt fertig, oder? Das machen wir vielleicht ein andermal, oder? Ich möchte abschließen. 2350 Sätze in der Bibel stehen zu diesem Thema Besitz, Geld, Verwalterschaft. Oh, und es wäre so wichtig, dass wir uns das zu Herzen nehmen. Dass wir beginnen, in der Lebensgruppe darüber zu sprechen. Damit wir wirklich das verstehen, dass unsere Gedanken da erneuert werden, oder? Wow, denn da kann Gottes Segen so richtig fließen. Wow. Gottes Aufgabe, seine Verpflichtung ist es, seine Kinder treu zu versorgen. Und ich sage dir, wenn du in deinen Aufgaben treu bist, wird Gott dich versorgen. Wow, da gäbe es viele Zeugnisse auch. Unsere Aufgabe, die uns Gott im Umgang mit Geld und Besitz delegiert und übertragen hat, die wir treu erfüllen sollen, sind also, dass wir uns bemühen, ausgewogene Arbeits- und Ruhegewohnheiten anzustreben. Dass wir mit Gott immer wieder sprechen über unsere Verwalterschaft, über unseren Besitz, über unsere Zeit, über unser Geld und so weiter. Und unsere Verantwortung ist es auch, dass wir unser Hab und Gut, unseren Besitz, unser Geld so einsetzen, dass das Reich Gottes gefördert wird. Dass wir für die Ewigkeit investieren. Amen. Jesus, und wir möchten dir danken für dieses Thema, das mich auch ein bisschen Mut gekostet hat, Herr, es zu bringen. Aber danke, Jesus, du hast uns diese Themen nicht gegeben, um uns das Leben schwer zu machen. Du hast uns dieses Thema anvertraut, Jesus, dass unser Leben gesegnet wird, weil du ein guter Gott bist, wie wir gesungen haben, weil du ein Gott bist, der uns versorgen möchte, weil du ein Gott bist, Herr, der uns segnen möchte, dass uns gar nichts mangelt, Herr. Und ich möchte, dass noch viel mehr von diesem himmlischen Segen in unser Leben kommt, dass wir austeilen können, Herr. Dass wir Menschen segnen können, dass Menschen erkennen, unser Gott ist kein knausriger Gott, sondern ein großzügiger Gott. Herr, und hilf uns, dass wir unsere Gedanken da auch erneuern, Herr. Oh, hilf, dass wir wirklich sehen, wie du über diesen Dingen gibst. Du möchtest uns nicht arm machen durch unsere Großzügigkeit. Du möchtest, dass wir dein Herz erkennen und mehr so werden wie du und durch unser Geben überreich gesegnet werden wieder. Herr, lass uns ein Herz haben wie du. Du, der du alles hingegeben hast. Du, der du nichts zurückbehalten hast, sondern deinen einzigen geliebten Sohn hast du uns gegeben. Und du sagst, wie viel mehr wirst du uns in ihm nicht auch alles schenken, Herr. Oh, öffne uns die Augen für den Reichtum, den wir haben, Herr. Jesus, ich bete für all die Menschen, die heute Morgen eine Not haben, die vielleicht wirklich Arbeit suchen und nicht finden oder was weiß ich nicht was. Ich danke dir, Jesus, dass du ein treuer Gott bist, dass du ein treuer himmlischer Vater auch bist all denen, die sich ihr Leben dir anvertrauen, Herr. Und ich segne die Menschen, die sich heute neu entscheiden, dir auch das zu geben, was du von ihnen verlangst, Herr. Hilf ihnen, ein guter Verwalter zu sein von den Dingen, die du ihnen anvertraut hast. Und lass sie erleben in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich dein wunderbares Wort erfüllt in ihrem Herzen. Du bist ein guter Gott, Herr. Herr, wir loben und wir preisen deinen Namen. Herr, verändere uns, schreien wir zu dir. Lass unsere Gedanken erneuert werden, Herr. Lass uns nicht so kleinkariert sein. Herr, ich flehe dich an für meine Kleinkariertheit, für meine Generosität, die mir oft fehlt. Herr, ich möchte von dir lernen. Ich möchte erkannt werden als ein Sohn des höchsten Gottes, Herr. Oh, danke, dass du uns befreist, Herr. Befreist von diesen Dingen, die wir nicht ins Totenhemd einpacken können, Herr. Lass uns sehen, Herr, oh, was wirklich zählt. Wir möchten dich erkennen, Herr. Ich möchte mehr von dir lernen. Danke, dass diese Prinzipien keine harte Lehre sind, Herr, sondern deinen liebevollen Charakter als Schöpfer und Ernährer und Versorger aufzeigen. Oh, du bist so wunderbar. Halleluja. Wow. Ich denke, wir singen noch ein Lied. Amen. Und möchten dieses Thema nach Hause nehmen, darüber brüten. Ich glaube, Gott will uns segnen.